Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das Leid hat ein Ende, und zwar in mehrerlei Hinsicht, denn die Snooker-Saison 2025-26 hat nun offiziell angefangen und Jack Lisowski hat seinen ersten Ranglistentitel geholt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, die lange Lions-Zeit ist vorbei und darüber werden wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance heute und sind immer noch ganz emotional vom gestrigen Finale und vor allem nach dem Finale. Und wenn ich sage wir hier bei Total Clearance, dann meine ich natürlich Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati!
Guten Morgen, Christian. Heute finde ich es so ein Morgen, da ist es eine Ehre, einen Podcast zu aufnehmen zu können, oder? Also wir dürfen jetzt über Jack Lisowski als Ranglistentitelträger sprechen. Es kommt mir nicht so ganz über die Lippen, ne, weil so lange haben wir darauf gewartet und umso größer war die Freude auf allen Seiten. In den Socken seines Vaters, ne, seines vor kurzer Zeit verstorbenen Vaters hat das gewonnen. Das war so ein Abend, da fehlen einem auch ein bisschen die Worte. Und es war sehr ergreifend, sehr berührend, ohne kitschig zu sein, oder? Ohne melodramatisch zu sein. Die Umarmungen waren authentisch. Das hat sich alles übertragen über den Fernsehbildschirm, ne, als wäre man da gewesen. Und Belfast hat abgeliefert. Die haben den unterstützt, die haben den zum Titel gejubelt, die haben den gefeiert und sie haben ihm nachher ein Bier angeboten. Ne? Also was will man mehr?
Was will man mehr? Es ist wirklich eine sehr lange Leidenszeit, die da zu Ende geht. Wir sprechen gleich noch über das Match und natürlich auch über die Szenen nach dem Match. Aber wir müssen einfach auch nochmal kurz ein Stück zurückschauen. Jack Lisowski ist 2010 auf die Main Tour gekommen, hat die dann auch nie verlassen seitdem, das muss man auch dazu sagen. Kam relativ gleich mit Judd Trump auf die Tour, der wirklich, und das hat man ja gestern auch nochmal gesehen, sein bester Freund ist. Und die beiden haben in ihrer Jugendzeit ja schon sehr viele Matches und Finals gegeneinander bestritten. Lisowski war sehr erfolgreich als Amateur, ist englischer Meister geworden 2010, hat PIOS-Events gewonnen, falls sich jemand da dann noch erinnert. Und auf der Main Tour ging es eigentlich auch so peu à peu nach oben. Hat sich etabliert in den Top 48 und irgendwann hat man dann so gedacht, na, kommt da noch ein bisschen mehr. Und dann kam diese Phase, so vor 6, 7 Jahren, vor 5, 6 Jahren, wo er Finals angefangen hat zu erreichen. Championship League, Macau, Players Champion, Players Tour, also PTC-Turniere, da schon etwas früher teilweise und dann die Weltranglistenfinals, die er dann nach und nach erreicht hat. 6 Stück an der Zahl, es war dann sein 7. gestern und allesamt hatte er sie verloren. Es sollte nicht klappen mit dem Titel. Alle haben gesagt, oder viele haben gesagt, wir nehmen uns da von der Kritik ja gar nicht aus. Er hat seine Probleme auch einfach mit dem Safety-Spiel, mit dem Allround-Spiel. Wenn sein A-Spiel nicht läuft, hat er halt einfach kein B-C-D-Spiel, um Matches zu gewinnen. Jetzt hat es funktioniert und es kamen ja noch persönliche Sachen dazu. Er hatte mit Krebs zu kämpfen, wie du schon gesagt hast, sein Vater ist verstorben, wo er ein Turnier ja abbrechen musste zu Beginn des Jahres. Und diese Szenen dann gestern zu sehen, das ist nicht nur Balsam für die Seele von Jack Lisowski, sondern man hat es in der Community gesehen, man hat es in den Reaktionen in der Arena gesehen. Es war wieder mal so ein Home Nation Series Abend zum Wohlfühlen, wo Geschichte passiert ist und wo so ein bisschen man mal wieder vergessen hat, dass das eigentlich ja ein Sport ist. Aber manchmal ist es dann eben doch ein Stück mehr.
Ja, es ist doch ein Stück Gemeinschaft und die Gemeinschaft hat sich kollektiv gefreut für Jack Lisowski, eingeschlossen Judd Trump, der nach dem Finale, und das hat man ihm sofort geglaubt, gesagt hat, niemand freut sich mehr als er, dass der Jack das gewonnen hat, obwohl er ja auch alles gegeben hat, der Judd Trump, und es ging ja auch wirklich bis in den Entscheidungsframe. Und danach war einfach, ja, einfach eine Riesenfreude da, ne, und eine Emotionalität, für die wir diesen Sport ja auch lieben. Wir haben Eine Dart hat vielleicht mehr Konfetti, aber das ist uns in so einem Moment auch völlig egal. Es war genug Konfetti, es war ganz besonderes Konfetti, es war... Du hast ja einen Tweet nach dem anderen gelesen oder einen Post nach dem anderen von Leuten, die sich so wahnsinnig freuen. Seien es Spieler, die wenigen, die noch aktiv sind in sozialen Netzwerken. Seien es Fans, seien es Judd Trump-Fans. Na, es waren alle gestern da für Jack Lesowski, um ihn zum Sieg zu jubeln und dann mit ihm den Sieg zu bejubeln.
Ja, und ich glaube, bei dir im Hintergrund wird auch Konfetti gemacht. Da ist wie ein Laubbläser aktiv. Er ist schon, der freut sich auch mit und so gehört sich das ja auch. Die Szenen waren schon einfach wirklich toll. Und ja, dann lass uns auch mal ein bisschen ins Match reingehen, weil es war ein... Wie kann man das vorsichtig formulieren? Es war nicht das beste Finale, was wir so in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben. Es war ein spannendes Finale. Es war eigentlich nicht, es war kein langweiliges Finale. Das um Gottes Willen. Aber man hat eigentlich relativ schnell gemerkt, oh, das könnte eng werden für Jack Lesowski oder Judd Trump. Weil eigentlich man zwischendurch immer wieder das Gefühl hatte, hey, bei so vielen Fehlern muss doch mal einer der beiden sich irgendwie ein Stück weit absetzen. Aber das ist einfach nicht passiert. Also die haben sich gegenseitig die Chancen zugeschoben quasi. Also manche Frames, da dachte ich, gut, also wenn keiner den Frame haben will, dann ich nehme ihn gerne. Bestes Beispiel, der erste Frame und der letzte Frame dann natürlich auch. Also es ist eine sehr kuriose Mischung gewesen aus allem, was man ja eigentlich auch an Snooker gerne hat. Aber ich muss sagen, ich war dann doch überrascht davon, wie viele Chancen beide Spieler brauchten, aber auch bekommen haben jeweils.
Ja, tatsächlich. Also das Match fing ja schon wieder so, so spannend an. Und Jack Lesowski hatte sich diesen umkämpften, fehlerbehafteten, mehrchancigen ersten Frame geholt. Und dann war es Judd Trump, der zwei Frames am Stück gewonnen hat. Und sich so eine Führung erspielt hat von einem mageren Frame, die dann immer wieder aufgeholt wurde von Jack Lesowski. Das ging ja wirklich immer hin und her. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich schwankte immer so zwischen, ah krass, dass der Jack Lesowski da so dran bleibt, obwohl es ja auch nicht so richtig läuft. Ich meine, im sechsten Frame das erste Century Break von Jack Lesowski und sein erstes Break von mehr als 50 Punkten. Ja, krass, dass er es doch schafft, da irgendwie dran zu bleiben, dass der Judd Trump jetzt nicht schon irgendwie mit 5-1 führt.
Ja.
Aber gleichzeitig dachte ich mir auch so, okay, Judd Trump spielt das schlechteste Snooker der Woche, also von ihm, nicht von allen, da haben Leute definitiv schlechter gespielt als er, und trotzdem schafft Jack Lesowski nicht, da jetzt davon zu laufen und mit 5-1 in Führung zu gehen. Also das hat sich doch eigentlich, da bist du doch wahnsinnig geworden auf beiden Seiten und wusstest gar nicht mehr, was du denken sollst.
Richtig. Das war tatsächlich genau dieses Gefühl, weil jedes Mal, wenn man dachte, hey, jetzt muss doch der eine von beiden, schon nach der 112, ne, von Lesowski, die ja auch komplett aus dem Nichts kam. Bis dahin hatte Lesowski kein hohes Break gespielt. Und Judd Trump, nur mal zum Vergleich, hat im gesamten Match nur 4 Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt. Also das ist für seine Verhältnisse ja sehr wenig. Also das ist schon sehr kurios gewesen, wie sich die beiden da gegenseitig die Chancen zugeschachert haben. Und ich habe genau das gedacht nach der ersten Session. 4-4, das klingt eigentlich gut für Lesowski, aber ehrlicherweise, Judd Trump hatte zu dem Zeitpunkt die schwächste Session, die er in dieser Woche gespielt hatte, erwischt. Und trotzdem ist er mit einem 4-4 rausgegangen. Also ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass das zum einen am Abend exakt so weitergeht und zum anderen, dass Jack Lesowski das am Ende tatsächlich gewinnen kann. Und dann kam diese Phase nach dem Mid-Session-Interval, nachdem Lesowski ja wieder dran geblieben ist. Er ist ja quasi immer hinterhergerannt hinter dem Rückstand, den er so, also hinter dem Ein-Frame-Rückstand, den er das gesamte Match über immer wieder hatte. Und dann, nachdem er aus dem Interval dann relativ souverän rauskam und die langen Einsteiger wieder etwas besser kamen, dachte ich, okay, da geht wirklich was. Und dann hat er aber nicht mehr so richtig eine Chance bekommen von Judd im 16. Frame. hat Trump da zwei, drei Möglichkeiten genutzt, aber Lisowski nichts liegen lassen. Und auch im Entscheidungsframe waren die ersten Möglichkeiten ja tatsächlich eher auf Trumps Seite. Und dann hat er ein paar Bälle verschossen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hilft er ihm aber wirklich beim Ringe hochholen so ein bisschen.
Ja, ist, also in der Entscheidungsframe, das ist wirklich ein eigenes Kapitel der Snooker-Geschichte für mich, was da passiert ist. Aber genau, es war, also Jack Lisowski hätte eigentlich schon früher in der zweiten Session mal vorne liegen sollen, oder? Und dann lag er doch wieder hinten. Also das war doch verrückt beim 5-5, beim 6-6. Also dann hat er wieder schwarz vom Spot verschossen. Ich weiß gar nicht, wie oft. Und dann aber wieder kommt so ein Einsteiger des Wahnsinns. Und auch diese Rot auf die Mitteltasche, ne, zum 7-7. Das würde uns noch weiter in unseren Träumen verfolgen. Das war ja ein Traum. Und dann hatten wir noch diesen 15. Frame auch, wo dann der, ja, erstmal dieses Double auf Rot da von Judd Trump, ne, nachdem Jack Lisowski mal einen Einsteiger verschossen hat. Re-Rack hatten wir, also, und also dann ist der Frame ging eigentlich immer anders aus, jeder einzelne Frame, als du am Anfang gedacht hattest. Das war doch völlig verrückt zum Zuschauen, das war wirklich nicht langweilig. Und plötzlich schaffte dann aber Jack Lisowski diesen Durchbruch, seinerseits wieder in Führung zu gehen, zum ersten Mal seit dem 1-0. Und dann brauchte er ja nur noch diesen einen Frame, aber dann kam wieder Judd Trump mit dieser 38, war es, glaube ich, auf dem Weg in den Entscheidungsframe, wo er dann einen Snooker gelegt hat, als er aussteigen musste nach 38 Punkten, was für den wahrscheinlich auch tief unbefriedigend war. Aber dann mit dem Snooker hat er sich dann direkt wieder die Chance erarbeitet und den Entscheidungsframe erzwungen. Also das war packend, es war absolut packend. Und dann, genau, Judd Trump hatte ja irgendwie gefühlt keinen langen Einsteiger gelocht im gesamten Match, bis dann zum Entscheidungsframe, oder? Und dann spielt er sich aber nach 6 Punkten fest. Und dann kommt der Jack Lisowski, ne? Und dann hörst du so dieses, also wie vor Halloween eigentlich, was dich gruselnd verfolgt, ne? Dieses Jack Lisowski 27 von Rob Spencer, der natürlich auch einen sehr guten Job gemacht hat in dem Finale. Und dann denkst du dir, jetzt ist der Entscheidungsframe gelaufen, und zwar für Judd Trump, ne? Aber dann verschießt Trump den machbaren Ball, dann verschießt Jack den machbaren Ball. Und wir waren in so einer Selby-Phase. Wir waren genau in der Phase von dem Selby-Match, nur dass es jetzt der Entscheidungsframe im Finale war. Es ging nichts mehr bei irgendjemandem. Ja, du wolltest beide auswechseln. Weil irgendjemand in der Arena hätte mehr Bälle gelocht zu dem Zeitpunkt als die beiden. Und ich mache ihnen keinen Vorwurf daraus. Das war der Entscheidungsframe. Aber wie, dann waren es die Snooker-Götter. Dann war es eine wundersame Art und Weise, auf die Jack Lisowski dann doch noch diesen Entscheidungsframe gewonnen hat. Oder? Also ich wusste nicht mehr, wohin mit mir.
Ja, dann wirklich ein sehr gutes, konzentriertes Break nochmal ausgepackt, und das war dann letztendlich auch der Schlusspunkt. Also da war dann wirklich nur noch die Frage, wer behält jetzt die Nerven, und am Ende hat sie Jack Lisowski behalten und alle haben sich gefreut, und ich fand das sehr interessant, die Kommentatoren und bei Eurosport dann auch gesagt haben, sieht eigentlich so aus, als wenn sich Judd Trump deutlich mehr freut als Jack Lisowski, und genau dieses Gefühl hatte man dann, hatten glaube ich alle gestern. Der wusste gar nicht, wohin mit sich selbst, hat dann im Interview dann auch gesagt, er muss jetzt erstmal zusehen, dass er hier nicht in Ohnmacht fällt. Interview fand ich übrigens sehr interessant, weil keiner dann auch mal hervorgehoben hat, und das müssen wir eigentlich dann hier auch mal tun, wie gut diese Woche eigentlich für Judd Trump auch war. Denn nach diesem katastrophalen Saisonstart, den er hatte, hat er sich diese Woche wieder freigespielt. Und na klar lag gestern die Aufmerksamkeit auf Jack Lisowski und auf dem ersten Titel. Aber eine Frage zur Woche von Judd Trump, die wirklich hervorragend war, mit sehr vielen guten Siegen. Vor allem ist sein A-Spiel wieder zurück, mit kleinem Sternchen noch dran, lange Einsteiger, die nicht funktionieren, oder lange Bälle, die sehr schwer funktionieren. Aber zur Woche von Judd Trump kann man eigentlich nur sagen, er ist zurück.
Und das sind wunderbare Nachrichten für den Snookersport. Ich finde auch, da hätte man ihm die eine Frage nach gönnen können, hätte er auch nicht die erste sein müssen. Aber gut, ja, es war vielleicht nicht das beste Interview, aber es war auch nicht Rob Walker, wir versuchen die Leute noch mehr zum Weinen zu bringen, das haben die selbst auch schon schön hingekriegt. also ich fand das wirklich faszinierend zu beobachten, Jack Lisowski nach dem Match. Der schien erstmal noch so ein bisschen unter Schock zu stehen, und so sein erster Instinkt war halt rüber zu Judd Trump, ne, und die beiden, also nicht mal jetzt, um ihm zu gratulieren zu einer tollen Saison, wie Ronnie das vielleicht machen würde, sondern die haben einfach gemeinsam gefeiert, ne? Also das war, ich fand das herrlich anzusehen. Und Judd Trump, diese ehrliche Freude in seinem Gesicht, es war toll. Und Jack Lesowski ist dann ja wieder zurück zu seinem Platz gegangen und dann ist er mehr oder weniger so zusammengeklappt. Ne? Also dann kamen die Tränen, dann ging es los. Dann hat er es, glaube ich, erst so richtig, richtig realisiert. Und du hast wirklich die ganzen Phasen des Jubels gesehen bei Jack Lesowski, der ja auch, und ich habe es mir gedacht, ich habe den Jack Lesowski jetzt gefühlt lange nicht mehr so ganz konzentriert, ne, mit einem Match nur auf dem Bildschirm gesehen. Und er wirkte schon, ehrlicherweise, auch ein bisschen gezeichnet vom Snookersport, oder? Also, ich finde, man hat ihm auch im Gesicht angesehen, wie viele Jahre er jetzt dabei ist und wie viele Jahre er auf den Titel wartete. Das wirkte auf mich teilweise ein bisschen wie so jemand, der auf einer einsamen Insel ausgesetzt wurde und sich da jetzt 8 Jahre durchschlagen musste, bevor endlich jemand kam, um ihn zu retten. Also, das war, man hat ihm angesehen, was es bedeutet hat, aber auch was er da durchmachen musste in dieser Wartephase. Und dann war es natürlich sehr, sehr schön. Ne? Also tolle Szenen, auch mit seiner Lebensgefährtin. Ich weiß gar nicht, wie viele Kaugummis die gekaut bzw. zerkaut hat, aber sie schien es kaum auszuhalten. war auch ihr erstes richtiges Snooker-Match, habe ich das Gefühl. Ne? Also hat er doch erwähnt irgendwas, zumindest ihr erstes Finale. Gut, naja.
Ja, er hat gesagt, not all my matches are like this or something, oder sowas, ja.
genau. Also das war toll. Chris Henry natürlich auch am Start gewesen. Ne? Also in 6 Wochen braucht der Mann, um den Jack Lesowski zu einem Titel zu führen. Ich muss sagen, ich finde den schon auch einen sehr speziellen Typen. Ne? Der hat wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, ob ich es ihm jetzt so unbedingt gönne, dass das so schnell geklappt hat, aber dem Jack Lesowski natürlich. Und um den geht's ja.
Absolut. Und das ist wirklich Balsam für die Seele, wie wir schon gesagt haben, nach den Rückschlägen. Und man hat es ja auch allen angemerkt, Judd hat es ja auch im Interview dann gesagt, es hat ihn selbst genervt, wie viel Kritik Jack Lesowski einstecken musste. Aber auch ein Stück halt auch einfach zurecht, ne? Jetzt hat er es dann seinen Kritikern bewiesen. Und genau so muss man es dann auch einfach machen. Aber was reden wir hier eigentlich als gar nicht etablierte Jack Lesowski-Fans, sondern wir lassen einfach mal den Vorsitzenden des Jack Lesowski-Fanclubs zu Wort kommen. Ihr kennt ihn alle aus der Snooker-Community, den lieben Pink Pinguin. Und wenn ihr ihn nicht aus der Snooker-Community online kennt, dann kennt ihr ihn bestimmt von seinem Stammplatz im Crucible und von seinem Stammplatz im Berliner Tempodrom, wo er jedes Jahr mit seiner Truppe ist. Der liebe Peter hat sich tatsächlich bereit erklärt, ein kleines Statement abzugeben. Und es fasst, glaube ich, sehr gut zusammen, was wir gestern Abend erleben durften. Wir hören rein.
Boah, ja, also ich bin jetzt echt fix und fertig. Das es war jetzt so schön zu sehen. Also zu sehen, wie er sich gefreut hat und die schwere Zeit, die er jetzt gerade gehabt hat, das hat er sich so verdient und das war einfach nur schön. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte jetzt so im Laufe der Jahre schon ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es irgendwann doch noch klappt. Und die ganze Woche habe ich immer gedacht, Mensch, jetzt spielt er wieder so gut und vielleicht klappt es ja. Und dann denkt man wieder an die vielen Turniere, wo man das auch schon gedacht hat und es ist nichts geworden und dann traut man sich ja gar nicht wirklich wirklich nochmal zu hoffen, dass es klappt und jetzt, das war jetzt einfach großartig, so schön und auch wie alle anderen sich gefreut haben. Judd nach dem Match, das war, fand ich wirklich groß, wie er sich mitgefreut hat und ja, und später auch Alan und Jimmy und also wirklich alle haben sich so gefreut und so viele gönnen sie ihm und ich finde es wirklich einfach nur schön und entschädigt auch für viel enttäuschte Hoffnung im Laufe der Jahre als Fan, aber alles gut, ich freue mich.
Ja, danke Peter und ich hoffe, du hast gut geschlafen, wenn du überhaupt geschlafen hast und Kathi, ich glaube, da fehlt, da braucht man nicht mehr viel zu ergänzen, da merkt man einfach, wir freuen uns einfach mit.
Total. Es gibt ja diese Theorie, Christian, dass Haustiere ihren Haltern irgendwie ähnlich sehen oder umgekehrt, ne? Da gibt es da manchmal so lustige Fotos im Internet und Ich finde, das merkt man bei den Jack Lesowski-Fans auch, weil, also ich finde, der Peter hat sich jetzt sehr ähnlich gefreut wie der Jack Lesowski, nämlich und ne, sehr eloquent, sehr bescheiden, sehr ruhig. Also das passt dann auch zusammen. Ne? Da wundert es mich jetzt noch weniger, dass der Jack Lesowski-Fan ist. Und ja, also ich muss schon sagen, so mein erster Gedanke gefühlt nach dem Finale ging Richtung Pinguin und ja, was da jetzt wohl los ist. Man lernt sich ja über die Jahre wirklich kennen. Und genauso wie alle bei David Grace automatisch an mich denken, denken, glaube ich, sehr, sehr viele bei Jack Lesowski automatisch an den Peter. Also herzlichen Glückwunsch auch dir, Peter, zum Titel. Es hat lang genug gedauert, aber es ist passiert und ja, jetzt ist es geschafft. Aber wirklich, ich meine, wie schön hat Jack Lesowski gesprochen nach dem Finale? Ja. Das hättest du 1:1 abdrucken können. Und das in der Situation, ne? Wie gesagt, der knuddelt den Judd Trump, dann bricht er kurz zusammen, dann gibt er ein Interview, was du wörtlich abtippen und veröffentlichen kannst. So. Also, ist schon einfach ein beeindruckender Typ auch. Und eigentlich schade, dass wir solche Nachfinal-Interviews mit als Sieger jetzt erst zum ersten Mal miterleben, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Nicht zum letzten Mal ist das der Startschuss für den zweiten Anlauf. Für jetzt geht die Karriere richtig los, wie Lesowski ja gestern auch richtig so ein Stück weit gesagt hat, nachdem ihm das so halb von der Frage her auch in den Mund gelegt wurde. Es ist ein bedeutender Titel und der hat eine ganze Menge Auswirkungen. Zum einen ist Jack Lesowski damit wieder ein Stück weit zurück, weiter oben in der Weltrangliste, in den Top 25 jetzt wieder angekommen. Er ist beim Champion of Champions dabei. Er ist in der Saisonrangliste jetzt so weit oben platziert, dass er sich da erstmal keine Gedanken machen muss, was World Grand Prix, was Players Championship angeht. Tour Championship eventuell nochmal eine andere Geschichte. Aber das sind schon mal gute Nachrichten und ja, Kati, jetzt müssen wir neu überlegen, wer denn jetzt der beste Spieler aller Zeiten oder der zumindest der beste Spieler aktuell oder wie auch immer ist, der nie einen Ranglistentitel gewonnen hat. Jetzt kursieren ja wieder ein paar andere Namen. Jetzt kann man wieder Mark Davis rausholen. Jetzt kann man eventuell auch mal über Julio Long reden nochmal. Ja, jetzt haben die Blogger wieder ein bisschen was zu tun.
Wunderbar, jetzt müssen wieder die Artikel umgeschrieben werden. Herrliches, Arbeitsbeschaffung. Auch die Frage, wie geht's mit dem Champion of Champions weiter? Wie sieht's aus mit Tom Ford? Wie sieht's aus mit Alfie Burden? Wir werden dranbleiben. Wer ist jetzt der Spieler, der beste Spieler, der keinen Ranglistentitel gewonnen hat? Ich glaube, jetzt haben ein paar Leute unter Jack Lesowski gelitten, weil wir die jetzt eigentlich überspringen müssen. Weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust, über Leute zu reden, die jetzt in den letzten Jahren während Jack Lesowskis Zeit an der Spitze dieser Liste ihre Karriere ohne Titel beendet haben. Weil, nee. Die sind jetzt einfach abgehakt, aber so jetzt auf der Tour. Also ich würde jetzt doch mal ich möchte eigentlich sagen an der Stelle David Grace, Christian. Da können sich jetzt Leute mit mir streiten, aber ich sage jetzt David Grace. Ansonsten Jack Jones, ne? Also abgesehen von den Namen, die du erwähnt hast, aber Jack Jones,
ja,
mittlerweile,
ja,
oder?
Auch gut,
also so,
ja,
nach, wenn man nach Rangliste geht, müsste der doch jetzt ziemlich weit oben da dabei sein.
Genau, CJ Hui würde ich sagen, noch ein bisschen zu früh, um das rauszuholen. Also ja, Jack Jones tatsächlich ein guter Contender. Wir werden es nicht lösen heute und das können wir auch einfach euch überlassen, beziehungsweise einfach den Snooker-Bloggern und den Leuten, die sich damit beschäftigen möchten. Also, ihr könnt es uns ja einfach auch mal schreiben. Ha, jetzt machen wir einen Aufruf. Wer ist für euch der beste Spieler, der noch keinen Ranglistentitel gewonnen hat? Wie geht's weiter mit Snooker? Wir machen jetzt eine Woche Pause und dann geht's nach Nanjing, nach China zur International Championship. Titelverteidiger dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ding Junhui tatsächlich. Heißt, die Möglichkeit, gleich Champion of Champions Platz für die nächsten 3 Jahre rauszuholen, wenn er gewinnen sollte. Das Champion of Champions gibt es dann danach. Also, nächstes Turnier in China, da heißt es dann wieder ein bisschen früher aufstehen und früher Snooker gucken. Und bei Total Clearance natürlich dranbleiben, denn wir melden uns spätestens mit diesem Turnier dann hier auch wieder. Bis dahin.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.